Es gibt ja eine große Erfolgsgeschichte der sogenannten deutschen Wiedervereinigung und darin wird auch immer wieder die Opposition stark gemacht in den letzten Jahrzehnten. Wie sieht das denn aus, wenn man sich mit den Frauen für den Frieden beschäftigt, also auch einer dezidierten weiblichen Oppositionsgruppe? Und wie würdest du sagen, eben sieht dieser heutige Blick mehrere Jahrzehnte danach auf dieses historische Kapitel aus?
Zum Ersten gab es überhaupt keine politischen, unabhängigen Organisationen von Frauen in der DDR bis hin. Das einzige offizielle Gremium, das es gab, das war der DFD, der Demokratische Frauenbund Deutschlands, wo aber, um überhaupt Mitglieder zu haben, weibliche SED-Genossinnen ab dem 40. Lebensjahr eintreten sollten. Und es war auch unüblich in der DDR, dass sich Frauen organisiert und artikuliert haben, denn offiziell hatte der Staat ja den Schirm der Gleichberechtigung über alle ausgespannt und wollte auch gar nicht, dass Frauen extra zu Wort kommen und dann auch noch unabhängig. Und wenn du mich jetzt nach einer Erfolgsgeschichte fragst, dann würde ich sagen, der Erfolg lag vor allen Dingen in der politischen Eigenmobilisierung. Wenn man die Ereignisse im Herbst 1989 ansieht, wenn man schaut, wer war führend an der Gründung des neuen Forums beteiligt und bei anderen Gruppen, dann findet man immer wieder die Namen von Frauen, die bereits bei Frauen für den Frieden aktiv war. Und das nicht nur im Berliner Fokus, es gab ja auch in anderen Städten sehr aktive Gruppen. Und eine der aktivsten Gruppen war ja auch die Gruppe Frauen für den Frieden in Halle mit Bärbel Bohley und Katrin Eigenfeld zum Beispiel.
Als das zentrale Ereignis, auf das sich bezogen wird, durch die Gruppe Frauen für den Frieden, wird eben die Einführung der Wehrpflicht auch für Frauen 1982 genannt. Wenn wir ein bisschen breiter noch auf diesen zeitlichen Kontext schauen, wie würdest du denn die DDR der frühen 80er Jahre beschreiben?
Es ist eine Zeit gewesen der Stagnation, es ist eine Zeit der nuklearen Konfrontation und wo man das Gefühl hatte, es kann nicht so weitergehen, wir rüsten uns tot von Ost bis West und Deutschland ist das Aufmarschfeld, wo die Raketen stationiert werden. Und wenn dann noch Frauen dazu gezogen werden, ohne dass sie eine rechtliche Möglichkeit haben, Nein zu sagen, dann wird die Spirale der Gewalt immer stärker und da muss man irgendwann sagen, Schluss und so geht es nicht. Und andererseits war es eine Zeit, in der sich die DDR-Bürger sehr in ihren privaten Nischen eingerichtet haben und sie haben eigentlich ein offizielles, angepasstes Leben nach außen geführt und abends sind sie in die innere Emigration gegangen vor den Westfernseher. Ne?
Du warst selbst Teil einer Gruppe von Frauen für den Frieden in Ost-Berlin. Wenn man sich jetzt genau diese Zusammensetzung anguckt und darauf schaut, was denn die Beteiligten überhaupt dazu gebracht hat, sich zu organisieren, was war das denn konkret? Wie sahen Aktionen aus? Welche Themen wurden diskutiert?
Oh, das ist ein ganz breites Spektrum in vielerlei Hinsicht. Zum einen waren wir altersmäßig auch ziemlich breit gestreut. Die Jüngsten waren knapp über 20, wie ich damals. Und die Ältesten waren schon gestandene Frauen um die 50. Und es gab auch Frauen mit sehr, sehr verschiedenen Berufen und andere, die gar keine Chance hatten zu studieren oder ihre Jobs aufgrund von politischen Aktivitäten verloren hatten und irgendwo als Hilfsarbeiterin oder Ungelernte arbeiteten. Und unsere erste Aktivität war ja die Sammeluntergabe mit über 150 Unterschriften. Und dann haben wir Veranstaltungen organisiert, Nachtgebete für Frauen in der Kirche, große Gottesdienste mit politischen Inhalten. Und da sind jedes Mal mehrere hunderte Personen gekommen, hunderte. Und wir haben auch regelmäßig ganz verschiedene Themen diskutiert, wie zum Beispiel auch über friedliche Erziehung zum Frieden. Und wir haben uns auch über die Situation von Frauen in osteuropäischen Ländern unterhalten. Aber vor allen Dingen haben wir auch gelernt, wie man innerhalb einer Gruppe sich artikuliert und politisch argumentiert. Das war sehr wichtig, weil wir hatten auch erstmal das Problem, dass wir ja quasi die Männer aus der Gruppe rausschmeißen mussten, die da mitmachen wollten.
Es gibt einen Artikel auch von Ingrid Miethe über die Zusammensetzung der Frauen für den Frieden, veröffentlicht über das digitale Deutsche Frauenarchiv. Sie schreibt auch, was du gerade schon erwähnt hattest, über die Bedeutung der Kirche auch als Treffpunkt. Ich zitiere sie weiterhin: Es gab auf den Vernetzungstreffen immer eine Konfliktlinie zwischen den feministischen Gruppen und denen, die sich primär als politische Gruppen verstanden. Während für erstere Frauenthemen und Patriarchatskritik im Mittelpunkt standen, war für letztere die Systemopposition zentral, welcher die Frauenfrage untergeordnet war. Wenn man darauf blickt, sie schreibt auch darüber, dass eben vielleicht eher in den späteren Jahren dezidiert Feministinnen Teil der Gruppen waren, lesbische Personen sich dort artikuliert haben. Wie würdest du auf dieses Verhältnis von Friedensarbeit, Frauenfrage, Feminismus blicken?
Ja, das war ein sehr breites Spektrum und ich glaube, also Ingrid Miethe ist ja nicht dabei gewesen, die hat ja das aus Erzählungen analysiert und ich würde aus meiner Innensicht heraus sagen, wir hatten eine Konfliktlinie zwischen Arbeit mit der Kirche und Arbeit ohne Kirche, weil wir auch Frauen dabei hatten, die dezidiert kritisch der Kirche gegenüberstanden oder eigentlich vorher noch nie eine Kirche betreten hatten. Das war eine der Konfliktlinien, die am meisten debattiert wurde. Und wir haben uns auch für Feminismusfragen und feministische Sprache interessiert, aber das spielte eine nicht ganz so wichtige Rolle wie die Fragen der politischen Aktivitäten oder sagen wir mal die Frage, wie wir ausgelotet haben, was ist an Aktivität möglich. Und natürlich haben wir uns auch mit Umweltfragen beschäftigt und die Frage der Lesben ist eher eine Randfrage gewesen, weil es gab ja auch noch eine Gruppe Lesben in der Kirche und mit denen haben wir auch Kontakt gehabt und die hatten auch ganz in der Nähe bei uns immer ihren Stand auf der Friedenswerkstatt, auf der sommerlichen Veranstaltung in Berlin bei der Erlöserkirche. Aber das waren eigentlich nur Randthemen, die man ab und an gestreift hat.
In unserem Vorgespräch hast du gesagt, Frauen galten in der DDR nicht als politische Subjekte. Das wiederum ja auch, also wenn ich darauf blicke, in Widerspruch zu dem, was eben gesprochen wurde offiziell, also dass Gleichberechtigung verwirklicht sei in der DDR. Dieses Postulat, Frauen galten in der DDR nicht als politische Subjekte, wo zeigte sich das denn für dich und welche Gegenwehr fand es?
Ja, zum einen haben wir das, also wussten wir, dass Frauen für die in den Augen der Staatssicherheit, jedenfalls bis Anfang der 80er Jahre, als viel ungefährlicher galten als Männer. Und nachher hat sich das auch gezeigt, weil bis ungefähr 1984 hatten die Frauen, die von der Stasi wegen ihrer Tätigkeit in der Frauengruppe überwacht wurden, gar keine eigenen Vorgangsakten. Sie wurden immer in den Vorgängen ihrer Männer, Freunde, Verlobten geführt. Erst dann hat man für die Frauen eigene Überwachungsakten angelegt. Und man war der Meinung insgesamt, dass Frauen unpolitischer sind. Und das ist auch der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, ja, wir machen jetzt nicht mal eine Eingabe mit ganz vielen Freunden, also eine gemischtgeschlechtliche, sondern wir versuchen es mal aus einer anderen Perspektive heraus, nur Frauen. Mal sehen, was es dann für Reaktionen gibt. Und Es gab jetzt erst Treffen, auf denen auch Männer, Freunde, Verlobte dabei waren. Und einer, dessen Namen ich gar nicht nennen will, der zog dann schon einen Text raus und sagt, ich habe euch schon mal eine Eingabe geschrieben. Und dann haben wir ihn rausgesetzt, weil es war so ein patriarchalisches Verhalten in der DDR, weil die Frage der Gleichberechtigung ja nie richtig reflektiert und ausdiskutiert wurde.
Die Friedensbewegung war ja nicht nur ein Phänomen der DDR, sondern in ganz Europa fand sie statt. Inwiefern gab es denn Kontakte außerhalb der DDR?
Es gab verschiedene Kontakte, gerade eben auch nach Tschechien. Es gab auch Kontakte nach Polen. Allerdings war das und nach Ungarn war relativ schwierig, weil die meisten Protagonisten dann nicht mehr reisen durften. Also man hat ihnen sehr schnell den normalen Personalausweis abgenommen und sie hatten dann nur noch so ein Faltblatt, was man die PM12 nannte, und mit dem konnte man die DDR nicht mehr verlassen. Es hat verschiedene Aktionen gegeben, wo Friedensbewegte Flugreisen gebucht haben nach Prag oder so, und dann durften sie aber nicht reisen und sind da aus dem Flugzeug geholt worden oder in Bad Schandau aus dem Zug geholt worden. Insofern war die Möglichkeit der Kontakte relativ begrenzt, und die Friedensbewegung in Osteuropa war auch nicht so stark etabliert. Also es gab Widerstandsbewegungen, politische Bewegungen, die sich aber meistens mit etwas anderen Fragen beschäftigt haben, weil man fand diese Friedensgeschichte, das wäre sehr sowjetisch instrumentalisiert. Also man hat das nicht so als das eigene Problem empfunden.
Es gab eine Aktion auch am Checkpoint Charlie, die so darauf hinweist, dass es auch einen Austausch mit der BRD gab. Wie sah das denn genau aus?
Es gab also sehr, sehr guten Kontakt auch zu den Frauen für den Frieden in West-Berlin. Und im Spätherbst 1983 sind ja zwei sehr wichtige Protagonistinnen der Ostberliner Frauen für den Frieden, nämlich Bärbel Bohley und Ulrike Poppe, verhaftet worden. Und daraufhin haben die Westberliner Frauen für den Frieden am Checkpoint Charlie begonnen, eine Mahnwache mit Schildern aufzustellen. Und sie haben diese Mahnwache von Mitte Dezember, also von vor Weihnachten bis Ende Januar bei Wind und Wetter und Schnee und Minusgraden durchgehalten. Das war natürlich der DDR ein Dorn im Auge. Das wurde auch ständig fotografiert und gefilmt. Und es gab viele weitere Aktionen, gerade eben von westeuropäischen Protagonisten. Und zum Schluss sind Bärbel Bohley und Ulrike Poppe aus der Haft entlassen worden. Und das ist auch sehr stark dieser ständigen Präsenz der Demonstrantinnen von Frauen für den Frieden am Checkpoint Charlie zu verdanken. Also eine großartige Solidaritätsaktion.
Als wir über die Nachgeschichte der Frauen für den Frieden gesprochen haben, hast du gesagt, dass die Gruppen quasi nicht weiter existierten mit dem Ende der DDR. Zahlreiche aktive Personen waren aber prägend dann für die kommenden Jahre. Inwiefern waren sie das denn, und wie kann man da vielleicht auch inhaltliche Kontinuitäten sehen von dem, was getan wurde in den Frauen für den Frieden-Gruppen und dann später zum Beispiel am Runden Tisch?
Also erstmal habe ich ja schon erwähnt, dass bei der Gründung des neuen Forums und Demokratie jetzt auch Frauen aus der Frauen für den Frieden Berlin sehr engagiert führend mit dabei waren. Und ich kann das ja auch von Halle sagen, dass Katrin Eigenfeld dann ja nachher also auch für die Volkskammer kandidiert hat und dass die Vertreterin des neuen Forums zur Fraktion Bündnis 90 die Grünen waren. Und viele Frauen haben auch am Runden Tisch, am zentralen Runden Tisch in Berlin gesessen, weil sie einfach schon fähig waren, zu argumentieren und zu politisch zu diskutieren. Also bei ihrer Mobilisierung, die bei vielen anderen Frauen erst in der Wende und im Herbst 1989 einsetzte, schon sehr fortgeschritten war. Und es gibt aber auch eine ganze Reihe Frauen, die nicht unbedingt politische, aber wichtige gesellschaftliche Funktionen eingenommen haben, wie zum Beispiel Bettina Rathenow, die war eine Lehrerin unter Berufsverbot und dann ist die Bezirksschulrätin geworden in dem Bezirk, wo sie früher nicht arbeiten durfte und hat dort sehr wichtige, wertvolle Arbeit geleistet. Oder ich zum Beispiel hatte aus politischen Gründen eine ganze Reihe von Studienablehnungen und jetzt bin ich Professorin an der Universität, an der ich aus politischen Gründen früher nicht studieren durfte.